von Biogemüse am Berg auf 960 Meter Seehöhe leben können. Michael Windberger hat seinen Traum verwirklicht. Er betreibt in der Nähe von Schladming einen Garten am Berg und vertreibt in der Region saisonales Biogemüse auf höchstem Standard. Dazu baut er seit 2021 über 40 Gemüsearten und über 120 Sorten an. Michael ist ein Quereinsteiger. Er ist innovativ und kooperativ. Wachsen oder weichen, das ist nicht sein Ansatz. Herzlich willkommen beim Podcast AgrarScience Wissen Kompakt der HPLFH Raumburg bei Gumpenstein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Stein wieder und ich freue mich über meinen Gesprächspartner Michael Windberger, weil ich mit ihm über Gemüse am Berg sprechen kann. Weil Michael viel zu erzählen hat. Weil er etwas aufgebaut hat, was in der Region unvorstellbar erschien. Weil er dabei viel gelernt hat, weil er seine Erfahrungen mit uns teilt und weil er sich wünscht, dass möglichst viele auch seinem Beispiel folgen. Lieber Michael, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung, herzlich willkommen.
Michael, du bist ein Quereinsteiger, habe ich in der Einführung jetzt kurz gesagt. Vielleicht beschreibst du einmal deinen beruflichen Werdegang, bevor du in die Landwirtschaft gekommen bist. Ich glaube, das ist sehr interessant für die Zuhörer.
Ich komme eigentlich aus der Videoproduktionsschiene, habe die FH gemacht und noch Projekt- und Teammanagement und war dann mehrere Jahre beim Verein Landschaft Leben, den vielleicht manche kennen, tätig. Und meine Aufgabe war es, die Lebensmittelproduktion in Österreich zu porträtieren, in Videos, in Reportagen. Und habe da sehr, sehr, sehr viel gesehen von der tierischen und der pflanzlichen Produktion. Aber ein bisschen zurück.
Kommst du vom Bauernhof?
Ich komme nicht vom Bauernhof.
Okay, nein. Komplett.
Also, komplett.
Also, du hast der HDL besucht, glaube ich, oder?
Vorher war noch HDL Nachrichtentechnik, ja. Okay. Also ich weiß, wie der Hase läuft, nämlich zickzack. Ja. manche brauchen halt ein bisschen länger, bis sie den Weg finden.
Ja, aber die Wurzeln wachsen auch nicht gerade im Boden, oder?
Ja, genau. Und das war ganz spannend, weil ich eigentlich mit Mitte 20 mit meiner damaligen Freundin schon in die Landwirtschaft gehen wollte. Nur damals war in meinen Gedanken so ein großer Bauernhof mit Tieren und so weiter. Und das braucht natürlich Grund und Boden. Und wenn man das nicht hat, dann braucht man sehr viel Kapital. Und es ist eigentlich unmöglich, dass du irgendwie quer einsteigst.
Okay, jetzt hast du Videos gemacht und dann hast du gesagt, das interessiert mich weiterhin, oder?
Genau, also es ist nebenbei schon die Gartenliebe entstanden. Ich habe da sehr viel experimentiert bei meinem Privathobbygarten. Das waren 300 Quadratmeter. Trotzdem neben der normalen Arbeitstätigkeit trotzdem auch noch genug zu tun. Und habe dann von meinen Videodrehs Samen mitgenommen und Pflanzen, habe das halt zu Hause ausprobiert. Ja. Und im Zuge dieser Videoproduktion habe ich dann das Glück gehabt, den Wolfgang Palme zu treffen.
Der Wolfgang Palme, der in Wien in Schönbrunn genau. arbeitet und dort im Versuchswesen ist und genau Gemüsebau.
Richtig,
also innovativ betreibt.
Prinzipiell war es dann mein Guru, ja, weil er hat mir auch ein Buch geschenkt vom Schoma DVD, im Kanadier, der so quasi die Bibel der Marktgärtner verfasst hat und der Wolfgang Palme hat die ins Deutsche übersetzt und hat das mir dann geschenkt, dieses Buch, und wie ich das dann gelesen habe ich gewusst, was ich zum Tun habe. Und dann hat es eigentlich angefangen, ja. Urlaub genommen, geschaut, dass man Praktika macht, einmal schaut, was das heißt, wenn man das 24 Stunden und mehrere Tage macht, ja. Und es war eigentlich, damals, das war August und da hat es im Folientunnel 50 Grad gehabt und es war für mich immer noch eine schöne Arbeit.
Okay.
Und damals hat es dann einmal Regen gegeben und es hat dann draufprasselt auf dem Folientunnel und dieses Konzert in diesem Folientunnel, das war für mich einfach unvorstellbar.
Jetzt muss ich was dazu sagen. Ja. Wir haben mit dem Wolfgang Palme auch einen Podcast aufgenommen
ja.
und waren auch im Folientunnel und es hat zu regnen begonnen. Kann man sich vorstellen, wie es uns mit dem Ton dann gegangen ist.
Ja, denke mal.
Na gut, aber zurück. Also du hast dann gesehen, oder für dich ist klar, ich gehe in den Gemüsebereich.
Für mich war es klar, ich gehe in den Gemüsebereich.
Und warum gehst du dann auf einen Berg?
Den Ort, wo ich jetzt im Endeffekt gelandet bin, das war von vornherein nicht klar. Ich habe mich eigentlich umgeschaut in ganz Österreich. Nur das Gefühl war bei den verschiedenen Standorten nicht so, dass ich gesagt habe, das ist es. Ja. Mhm. Und irgendwann einmal bin ich zu Hause mit dem Radl herumgefahren und bin auf diese Fläche gestoßen. Ich war da vorher noch nie, ja, obwohl ich da schon mehrere Jahrzehnte erlebe oder gelebt habe. Und dann ist das gekommen.
Wo ja. ist die Fläche jetzt?
Die Fläche ist jetzt auf 960 Metern Seehöhe in der Nähe der Reitalm oder gegenüber von der Reitalm.
Wir sind praktisch in die, genau.
Ja. Und sonnseitig auf dem Plateau, echt relativ flach, aber natürlich nicht diese Gemüseanbauregion wie in der Südsteiermark, Machfeld, Effertinger Becken oder in Tirol draußen. Ja.
Okay, und du hast die Fläche gepachtet, gekauft oder wie ist das gelaufen?
Die Fläche ist gepachtet vom Bichlmeiergut und der Chef vom Bichlmeiergut, der Christian Steiner, ist so weitsichtig, dass er gesagt hat, gut, Grünland für ihn ist jetzt nicht so tragisch, wenn er da 1 Hektar oder 2 Hektar abgeben möchte.
Das heißt, du hast 2 Hektar oder wie viel ist?
2 Hektar sind eingezäunt, aber Produktionsfläche sind 3000 Quadratmeter, was die Gemüseanbaufläche betrifft. Der Rest ist jetzt noch Grünland und ist eigentlich noch die zukünftige Spielwiese für mögliche Ideenumsetzungen. Ja, das kommt auch mit der Zeit.
Damit wir das ungefähr einordnen können, 2021 oder wann hast du begonnen?
Start war 2020 mit einem Testanbau im Sommer, dann gleich mit Wintergemüse gestartet.
Okay.
Und das war dann für unsere Region, dass im Oktober oder auch nämlich dann im November und die letzten Karotten habe ich kurz vor Weihnachten ausgehoben. Das war sowas Neues und Utopisches, Unvorstellbares, dass bei uns in der Region im Herbst noch Frischgemüse gibt. Ja. Mhm. Und so sind eigentlich die Leute dann auch auf mich aufmerksam geworden und haben gedacht, okay, er ist doch nicht ganz so verrückt, es funktioniert auch. Ja. Mhm, das war eigentlich so der Aha-Moment für die Bevölkerung, dass gesagt haben, gut, das ist nicht nur eine Spinnerei.
Ja, ja. Du hast also eine Grünlandfläche gehabt, die ackerbaufähig ist, sagen wir, oder umbruchfähig ist, von der Bonitur nicht schlecht, so auf der Sonne leicht ein bisschen geneigt, oder? Und man braucht ja nicht nur die Fläche, sondern man braucht ja dann auch Geräte, möglicherweise. Man braucht auch einen Raum, wo ich das wieder verarbeite. Wie hast du das angelegt?
Ja, ich habe auf der grünen Wiese oder am weißen Blatt Papier begonnen und die Infrastruktur, die dauert bis jetzt noch zum Aufbauen. Ja. Also du musst irgendwie schauen, dass das einzäunst. Du brauchst Gerätschaften, eine Lagerhalle, eine Kühlzelle und alles drum und dran. Und das ist so sukzessive, musst halt dran arbeiten. War jetzt nicht so einfach, weil ich habe alles, was ich irgendwie habe, auf Pachtfläche. Ich habe nichts kaufen können, erstens mal vom Budget her. Es ist aber auch nicht so tragisch, ganz ehrlich. Für mich war es am Anfang, ich muss das besitzen, ja. Das muss ich auch jetzt noch ab und zu loslassen, ja. Es wurde mir gegeben und wenn es nicht mehr passt, wird es mir auch wieder genommen, ja. Also okay. Das passt schon irgendwie, ja. Aber natürlich ist sehr, sehr viel Geld in die Infrastruktur
gefasst. Du hast praktisch Räumlichkeit in der Nähe, wo du das verarbeiten kannst. Du hast eine Wassermöglichkeit, weil du tust da ein bisschen beregnen im Sommer oder bewässern.
Ja, also ich habe einen alten Steirer, Baujahr 1962 oder so. Das ist ganz schön challenging, weil der hat natürlich keine Servolenkung, kein Allrad, gar nichts. Ich habe mir natürlich eine Umkehrfräsen kaufen müssen.
Wo man hinten noch geht?
Also nein, das ist noch für den Traktor, ja. Okay. Wobei meine Kollegen mehr mit einem Einachser fahren. Ja. Die haben da schmälere Beete und du kannst dadurch auch den Boden, auch wenn es ein bisschen nässer ist, und so, leichter bearbeiten, weil du nicht mit diesen schweren Maschinen reinfahren musst. Und die ganzen Handgeräte, die ein Marktgärtner hat, die sind fast allwettertauglich, ja, sage ich jetzt einmal, weil du bist die Maschine als Mensch und entweder schiebst du es vor dir her oder ziehst es hinter dir noch. Und das öffnet schon sehr viele Möglichkeiten im Anbau und in der Bearbeitung, dass du mit großen Maschinen jetzt nicht hast.
Und das hilft dir auch, weil du nicht so viel Kapital am Anfang brauchst, oder?
Genau.
Das und ist dann hast du sukzessive immer wieder Geld eingespült und wieder ein bisschen investiert, kann man so sagen?
Ja, also das ist, wie man so nennt, das organische Wachsen, ja. Also geschaut, dass man das langsam aufbaut, weil du ja auch jetzt als relativ unerfahrener Mensch die erst einmal herantasten musst.
Okay.
Wenn du jetzt gleich von Anfang, und das hätte ich mir gewünscht, ja, dass ich am Anfang sehr viel Kapital habe und gleich alle meine Ideen irgendwie umsetzen kann, wäre aber in die Binsen gegangen. Ja,
ja, ich habe in dem Vortrag, du hast bei den Europatagen einen sehr interessanten Vortrag gehalten, da hast du, glaube ich, auch gesagt, es war wichtig, dass du langsam gewachsen bist, du hast viel gelernt, Du hast viel Wissen dir erarbeiten müssen und du hast von dem, was du am Anfang vorgehabt hast, bis heute noch nicht 100% umgesetzt, oder?
Ah, das sind jetzt 20% von meinem Größenwahn, den ich am Anfang gehabt habe. Ich habe schon eine Vision, ja, die existiert
ja prinzipiell. Was ist deine Vision?
Die Vision ist, dass dort oben ein eigenes Ökosystem, ein Mikroökosystem entstehen kann, das sich balanciert, ausbalanciert, selbst erhält, damit eben Boden und Lebewesen und Pflanzen in Harmonie, in Synergie dort oben für uns Lebensmittel produzieren. Mhm. Ja. Mhm. Ohne dass ich jetzt da viel Feuerwehr spielen muss mit Pflanzenschutzmitteln und so weiter und so fort.
Was ich noch wissen möchte, ist, du bist ja eingestiegen, du hast daheim zwar im Garten gearbeitet schon und dich gespielt und Kulturen untersucht. Wie hast du dann den Wissen bezogen, damit du starten hast können? Und wie war der Start in diesem Sommer?
Also das Wissen ist erstens einmal von meiner Tätigkeit als Videoproduzent. Also da habe ich richtig viel gesehen.
Du hast viel Leute kennengelernt und dann auch zum Lesen angefangen und zum Hören.
Ich habe viele Leute und auch Leute kennengelernt. Ja. Und landwirtschaftlicher Facharbeiter, viel Praktiker. Ich habe geschaut, dass ich so viele wie mögliche Betriebe anschaue, wie es geht.
Das heißt, du hast eine Facharbeiterausbildung
gemacht. Facharbeiter Gemüsebau.
Gemüsebau,
ja. Okay. Und habe dann eigentlich immer am Wochenende oder wo es halt ausgegangen ist, einen Betrieb angerufen, Arbeitszeit gegen Erfahrung. Ja, ich bin hingefahren mit dem Arbeitsgewand, habe dort da mitgehackelt und habe einfach reden können, ja, und schauen können. Das war für einen Produzenten, für den Bauer ganz gut und für mich auch, also Win-Win. Mhm, ja. Und so habe ich geschaut, dass ich mich vorantaste. Und irgendwann war aber dann auch der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt mein eigenes starten, wohl wissend, dass das Wissen, das ich jetzt aktuell habe,
noch zu wenig ist.
Viel zu wenig ist. Ja.
Okay.
Aber im Gespräch mit Gärtnern wirst du dann irgendwann einmal so, du wirst nie auslernen. Und wenn du das 50 Jahre magst oder 100 Jahre, ja, es ist jedes Jahr anders und du, es gibt ja so viel zu wissen, zu erfahren.
Über Fruchtfolge könnte ich mir vorstellen, du arbeitest mit 40 Kulturen, du musst ja eine Fruchtfolge im Jahr bauen, nicht nur über die Jahre, sondern du hast einfach ganz viele unterschiedliche Anforderungen, oder?
Es sind durch diese verschiedenen Kulturen, jede Kultur an sich eine Herausforderung, dann natürlich, wie baut man wo örtlich jetzt wenn es Fruchtwechsel ist, an. Wobei in einer Marktgärtnerei du ja pro Jahr auf einem Beet nicht eine Kultur hast, sondern zwei, drei, vielleicht sogar vier, ja, je nachdem, wie kurz das die Vegetationszeit ist. Und da gibt's immer wieder was zu erfahren. Und ich habe für mich dann irgendwann einmal gemerkt, gut, du kannst nicht jede Kultur so speziell wissen, wie jetzt einer, der nur Salat anbaut oder nur Kaffeeol zum Beispiel, ja, sondern du musst schauen, dass das System an sich alle möglichen Kulturen so gut wie möglich unterstützt. Und deshalb war es für mich dann auch irgendwann einmal nicht mehr so der innerliche Stress, ich muss jetzt jede Kultur perfekt beherrschen, sondern ich muss einfach schauen, dass das System passt. Ja. Und das probiere ich jetzt immer noch. Und das Grundlegendste an dem System ist der Boden. Ja. Und dann geht es weiter mit Biodiversität. Und das probiere ich einfach umzusetzen. Ja. Und ich werde nie auslernen. Ja. Und ich bin ja jetzt noch weit davon entfernt, dass ich da irgendwie Experte war.
Bevor wir auf die Kulturen ein bisschen eingehen, die du jetzt hast. Also du hast in diesem Sommer, Herbst begonnen mit Wintergemüse. Das heißt, du bist mit Karotten eingestiegen, du bist eingestiegen mit
Karotten viel zu spät. Also das ist dann, wir reden da jetzt von Juli,
okay.
Ja, und wir reden von die Schladminger Dauern.
Ja.
Ja, also das wird dann im Herbst schon ein bisschen kühler und vor allem auch die Nächte. Und das waren dann Blattgemüse vor allem, ja, Kohlgewächse habe ich noch probiert, ja, Asiasalate zum Beispiel, Spinat, Vogelsalat, teilweise schon auch rote Rüben, ja, also das waren so die Wintergemüse, die Herbstgemüse. Mit denen habe ich gestartet, ja.
Okay, und dann hast du da schon Abnehmer gehabt? Oder wie ist denn das gewesen? Hast du schon, hat Bichlmeier gut gesagt, ich nehme da eh alles ab und jetzt so fangst du mal an? Oder wie ist das gewesen?
Null Abnahmegarantie jetzt von Anfang an. Ich wollte nur mal schauen, ja. Und es ist aber dann doch so gut gewachsen, dass ich mir gedacht habe, wohin mit dieser Menge? Und durch das, dass ich da ein bunter Hund war im Enstal da oben, sind sehr viele Leute schauen gekommen und haben dann gefragt, wie kriege ich das jetzt? Da wächst ja so viel. Und so ist das dann entstanden. Bitte stell mir auf eine Kistel vor die Tier oder du einfach zusammen, was du glaubst, das passt, ja. Und so hat das gestartet.
Okay.
Und
das heißt, du hast dann schon deinen Verarbeitungsraum ein bisschen gehabt, du hast Kisteln gekauft, dir besorgt, du hast einen Bus zum Ausführen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe einen alten Busbus gekauft um 3.000 Euro. Ich habe ein paar Kisten von Bekannten zusammengeklappt. Verarbeitet habe ich in der Freien und am Sonnenschirm, wo es gerengt hat. Also das war kein Gaudinett jetzt das erste Jahr. Aber es hat so viel gereicht, dass ich der Bevölkerung gesagt habe, Kino und mir selber, dass das Sinn macht. Ja. Mhm. Es war zach, ja, aber von Verarbeitungsräumen und Kühlräumen reden wir da noch lange nicht. Nein.
Okay, und dann bist du langsam eingestiegen, hast erweitert.
Genau, also man hat dann gesehen, also ich habe gesehen, also der Bedarf ist da, die Nachfrage ist da und dann sukzessive geschaut, okay, gut, nächster Schritt, produzieren wir das ein bisschen professioneller, vor allem im Vertrieb. Gut, wird immer noch gut angenommen und dann Schritt für Schritt, je nachdem, wie viel eben dann an Umsatz da war, das wieder investiert, um professioneller zu werden.
Marktgärtnerei, vielleicht reden wir über das Thema jetzt auch noch ein bisschen. Was ist im Hintergrund drin? Es gibt ja in Österreich viele, die diesen Weg jetzt schon gehen. Und du sagst ja selber, du wünschst dir in jedem Ort nach Möglichkeit eine Marktgärtnerei. Erklär das ein bisschen.
Also dieser Spruch, jedem Ort seine Marktgärtnerei, der kommt nicht von mir, sondern das ist von dieser Bewegung der Marktgärtnereien. Und das ist von den USA, Kanada, eben nach Europa jetzt rübergeschwappt. Ist auch nicht unbedingt jetzt was Neues, kommt ein bisschen aus der Permakultur. Und ist jetzt ja dabei, richtig groß zu werden, damit jede Ortschaft, so nennt sie es, ja, seine Frischgemüseproduzenten hat. Ja, damit wir unsere Wege da sparen mit dem LKW von Südeuropa, Osteuropa, wo auch immer her. Ja, und dass der Konsument Gemüse hat, das länger hält durch diese Frische, weniger Inhaltsstoffe verliert durch diesen Transport und die Lagerung, wir die Umwelt schonen durch das CO2 einsparen, ja, und wir Kulturen anbauen können, die im Supermarkt nicht zu finden sind, weil sie vielleicht zu wenig Abnahme haben und Spezialkulturen sind. Ja. Mhm. Und so hat der Konsument einen Vorteil, der Produzent einen Vorteil, die Umwelt hat einen Vorteil, weil wir auch nicht viel wegschmeißen müssen, ja, in diesem System. Ja.
Das heißt, du kommunizierst auch viel, oder Marktgärtner kommuniziert auch viel mit den Konsumenten, oder?
Ja, also wir sind nicht anonym. Ein Marktgärtner ist nie anonym, weil er seine Kunden kennt. Mhm. Wir treffen uns persönlich, entweder bei der Kistenübergabe oder beim Bauernmarkt. Und so kann ich auch den Kunden mitteilen, beziehungsweise weiß es ja selber, weil er ja 10 Kilometer von mir weit entfernt wohnt, welcher Wetter das wir jetzt gerade gehabt haben. Mhm. Und dann sage ich, gut, es tut mir leid, ja, das Wetter war jetzt gerade nicht so prickelnd, ja, und deshalb ist das ein bisschen angehadert, das Gemüse. Soll ich es wegschmeißen, lieber Kunde? Oder sollen wir vielleicht 3 Karotten mehr dazu tun, damit man denn die paar braunen Stellen vom Brokkoli wird ausgleichen? Dann sagt der Kunde, ja, na, bist wahnsinnig, ja. Wir werden doch nicht das gute Zeug wegschmeißen, weil zu Hause im Garten macht das auch nicht. Das heißt, das Verständnis für die Natur, das, was die Natur mit der Produktion, der landwirtschaftlichen Produktion macht, diesen Einfluss, das hat, wird viel besser aufgenommen und kann dadurch eben Lebensmittelverschwendung reduzieren, ja, oder komplett weg.
Ja, und der Kunde kriegt da wieder ein Gespür dafür, dass eine Karotte nicht immer nur grob wächst und auch einmal gebogen sein darf, oder?
Ja, definitiv. Also es gibt bei uns diese Wunderlinge, die ich schaue gar nicht nach, ob die Karotten jetzt grob oder schief oder das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil es geht um die Inhaltsstoffe, es geht um die inneren Werte, jetzt nicht um das Optische. Und da sind meine Kunden auch heilfroh, ja. Ich kriege ja Fotos von Karotten, die sie umarmen oder sonst irgendwas, weil es einer taugt hat, ja. Ja, super. Das ist etwas, was, das lebt, ja.
Ja. Und du kommunizierst auch mit den Konsumentinnen und Konsumenten sehr intensiv, über WhatsApp-Gruppen und so, glaube ich, oder?
Ja, also die Kommunikation ist entweder persönlich, wenn man sie trifft, ja, eben Bauernmarkt oder Kistenübergabe. Und die ich nicht erreiche, ist dann WhatsApp-eigene Gruppen. Und die kriegen dann Updates, wie schaut es gerade am Feld aus, was machen wir gerade, ja, oder Instagram ist genauso, Social Media. Und so halte ich meine Kunden up to date und vor allem für diese Kisteln, wo dann doch ab und zu Sachen drin sind, die man jetzt nicht oft isst oder auch nicht kennt, gibt es dann Rezeptvorschläge und Porträts. Also du wirst nicht alleine gelassen als Kunde und kriegst dadurch eine neue Vielfalt aufs Teller. Ja. Mhm. Und manche Kunden, für die passt's, ja, die sagen, danke Michael, ich hätte sowas nie gekocht, ich hätte sowas nie kennengelernt und ich bin froh, dass du mir quasi diktierst, was ich essen darf jetzt in dieser Woche, weil manche sagen ja, ich habe meine Lieblingssachen und du hast Sachen drin, die mag ich nicht. Oder manche trauen sich auch nicht drüber. Ja. Mhm. Und man muss schon auch sagen, du brauchst Kunden, die experimentierfreudig sind und gerne kochen. Mhm. So Gemüsekisteln oder Frischgemüse ist jetzt nichts für Leute, die ganz schnell irgendwie nur was zum Essen brauchen. Ja, da geht es schon um Genuss und um Wertschätzung den ganzen gegenüber. Ja.
Das heißt, da arbeitest du auch ein bisschen dran, dass du die Konsumenten eigentlich ein bisschen bildest im Kochen indirekt, oder?
Ja.
In der Vielfalt begleitest, sagen wir so.
Musst du, ja.
Und also, in der Saisonalität.
Ja, also Saisonalität ist ganz ein großes Thema, das manche schwer aufnehmen haben können, ja, weil es auch das Wissen nicht mehr da ist, wann hat was Saison, weil im Supermarkt ist ja fast immer alles da. Und dann muss ich auch immer sagen, es wächst genau gerade das in dieser Saison, was dein Körper braucht. Im Winter kühlendes Gemüse wie Tomaten und Gurken brauchst du nicht. Das ist kontraproduktiv. Mhm. Auch wenn du das gern isst. Ja. Mhm. Aber es wächst zu jeder Saison genau das, was du brauchst, in jeder Region. Ja.
Sehr schön, ja.
Und das ist ein schöner Zugang. Mhm. Und so muss man da auch irgendwie reingehen. Und ich arbeite mit einer Köchin zusammen, die Jahrzehnte und auch vegan, vegetarisch gekocht hat. Mit natürlich auch fleischlichen Beilagen oder in Kombi, ja, ist egal. Und die stellt für mich auch die Kisteln, das Sortiment teilweise zusammen, mit der arbeite ich, rede, macht das Sinn, was ich da jetzt reintun möchte und was kann man daraus machen? Mhm. Oder wo legen wir diese Woche den Fokus drauf? Natürlich gibt die Natur das vor, was gerade reif ist und was gut wächst, aber die Feinheiten und was man dann daraus macht, mache ich in Zusammenarbeit mit einer Köchin und das macht auch sehr viel Spaß. Ja.
Du hast ein paar Mal das Wort wir gesagt schon. Wir... Gibt es bei dir jetzt schon ein Team, das auf deinem Gemüse, in deinem Gemüsegarten arbeitet, im Vertrieb arbeitet? Wie hat sich jetzt personell einmal aufgestellt?
Anfangs habe ich allein, aber habe dann gleich mal gesehen, dass das erstens nicht viel Spaß macht und zweitens doch ein bisschen überfordert und du manche Sachen einfach zwei Leute sein musst. Ja. Mhm. Aktuell habe ich jetzt zwei Teilzeitangestellte. Und wenn man es zusammentut, ist es auch Vollzeit. Dann habe ich ab und zu noch freiwillige Helfer.
Ja. Die kriegen Gemüse gegen Arbeit.
Gemüse gegen Arbeit. Das werden wir auch nächstes Jahr noch ein bisschen oder ausbauen. Und mich als Betriebsführer, da darfst du halt nicht 40 Stunden rechnen, da musst du halt ein bisschen mehr rechnen. Ja.
Wie ist so eine Arbeitswoche bei dir?
Es ist relativ...
Gibt es einen freien Sonntag?
Ja, mittlerweile schon. Mhm. Ja. Also das war die ersten Jahre nicht möglich. Ein freies Wochenende hat es nicht gegeben. Mittlerweile weiß ich, dass ich das für mich brauche, ja. Sonst ist es die Leidenschaft und du hast dann keine Motivation mehr. Ja. Du musst dir diese Freiräume nehmen. Auch wenn du jetzt 100.000 To-Dos auf deiner Liste hast, du musst dir Zeit nehmen für dich selber, sonst brennst
du
aus.
Und du bist auch kreativ in der Freizeit, oder?
Du kannst, wenn dein Hirn einmal Ruhe geben kann, dann können neue Sachen entstehen. Mhm. Das merke ich vor allem jetzt, wo ich Winterpause habe. Ja. Zuerst kommst du einmal rüber, brauchst wieder Energie und auf einmal fängt der Kopf wieder zum Sprudeln an. Und dann ist es Zeit, diese Gedanken zu sammeln und was Neues draus zu machen. Wer immer nur, das hat einer gesagt, wer immer nur arbeitet, kann sich nicht weiterentwickeln. Mhm. Geht nicht. Ja. Du brauchst Pausen.
Mhm. Wochenablauf.
Ja, hat sich ergeben. Ist einfach getaktet. Es gibt die Vertriebstage, es gibt einen Bürotag.
So, wann ist das?
Montag, Vormittag ist Büro. Ja. Ja, also Landwirte machen auch sehr viel im Büro. Nachmittag am Feld. Dienstag, Mittwoch Feld. Wobei, wenn dann Erntesaison ist, ist Mittwoch Vormittag ernten und Nachmittag waschen. Mhm. Donnerstag kisteln und kommissionieren, also die Abokisten, die Gemüsekisten.
Kommissionieren, versteht man was?
Kommissionieren ist einfach, wenn es jetzt die Gastronomie ist, die größere Bestellungen hat, dass du die Bestellungen zusammensetzt. Ja.
Okay. Mhm.
Und dann ist Donnerstag ausliefern und Freitag ist dann Vormittag Bauernmarkt und Nachmittag noch ein bisschen Büro und vielleicht nochmal aufs Feld und Samstag vermutlich auch nochmal aufs Feld, kommt das Wetter drauf an und Sonntag probiere frei. Oder du drehst es einfach um, weil du musst dich nach dem Wetter richten.
Ja, ja.
Okay. Das ist jetzt keine Werkstatt, die du zusperrst. Und wenn es lustig bist, am Samstag noch arbeitest. Nein.
Jetzt komme ich wieder aufs Wir zurück. Du beziehst deine Jungpflanzen teilweise von Kolleginnen und Kollegen. Du siehst selber an. Wie läuft das?
durch das, dass wir im Enstal sehr weit weg sind von Gemüse Hotspots, ja, muss ich nach Salzburg fahren, alle zwei Wochen, kriege da meine Jungpflanzen, weil Jungpflanzenproduktion noch mein eigenes Thema ist, ja, vielleicht in den nächsten Jahren, dass ich es mal selber schaffe, zeitlich auch. Da kriege ich meine Jungpflanzen her, außer das ist eine alleinige Geschichte, ja. Aber durch das, dass wir da im Enstal sind, gibt es keine Produzenten, die das da zu dir liefern würden, ja. Mhm. Wenn vielleicht dann mehrere Marktgärtnereien im Enstal entstehen, dann kann man sich vielleicht zusammentun und dann eine eigene Jungpflanzenproduktion aufziehen, mhm. Ja. Mhm. Was voll Sinn machen würde in der Auswahl der Sorten. Mhm. Du bist natürlich, wenn du fremd beziehst, auch irgendwie ein bisschen eingeschränkt in deiner Sortenauswahl, weil der Jungpflanzenproduzent in dem Sinne dir vorgibt, was er für sich entschieden hat, was gut wächst und was gerade aktuell gebraucht. Aber ich beziehe jetzt von einer Firma, die den größten Biobauern, Gemüsebauer beliefert und von mir aus so wie ganz, ganz klein. Ja. Mhm, also der muss irgendwie die ganze Bandbreite irgendwie abdecken, probieren. Und da wäre es schön, wenn man da ein bisschen selber flexibler wäre und dadurch dem Kunden noch ein bisschen mehr bunte Sachen zur Verfügung stellen könnte.
Du hast in dem Vortrag auch gesagt, du experimentierst sehr viel. Es gibt Kulturen, die sind die Standards, die funktionieren, die bringen auch die Sicherheit, finanziell auch, und in der Kulturführung. Und dann baust du dazu immer wieder, wo du sagst, okay, jetzt lerne ich mir ein bisschen aus, ich probiere Süßkartoffeln, ich probiere bla 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 bla. Vielleicht reden wir über das ein bisschen, wie du das so von der Philosophie auflegst.
Ja, ich habe ganz am Anfang geglaubt, ich muss den ganzen Saatgutkatalog anbauen, ja, weil es gibt so viele verschiedene Sachen, habe aber dann gleich einmal gemerkt, dass ich meine Kunden überfordere. Mhm. Das heißt, ich bin dann von einer sehr großen Vielfalt wieder zurückgegangen, ja, habe mich reduziert. Dennoch probiere ich jedes Jahr immer wieder was Neues aus. Mhm. Und ich muss aber ehrlich gesagt sagen, manche Sachen scheiden auch aus. Ja, also die probiert man und sind nicht praktikabel, weil der Standort das nicht hergibt oder ich als Person mit der Kultur nicht harmoniere. Ja, das gibt's auch. Da braucht man nicht lieren. Ich und Vogelsalat vertragen sie einfach nicht. Ja.
Okay.
Ja,
das gibt's auch.
Das gibt's auch, ja, genau. Mhm. Ja, ich weiß, meine Kunden hätten es gern, aber geht einfach nicht. Ja.
Okay.
Und so probiert man jedes Jahr was Neues aus. Und erstens für mich selber, weil man sonst fad wird. Ja. Natürlich gibt es diese Standardkulturen und so weiter, wo du besser wirst und auch besser werden musst oder willst, ja, weil du willst ja eine höhere Qualität produzieren. Und natürlich brauchst du Spielereien nebenbei. Mhm. Ja. Mhm. Aber diese Spielereien sind dann oft nicht jetzt neue Sorten, sondern andere Anbauweisen. Ja. Wie kriege ich die gesünder mit weniger Aufwand durch? Und das ist eigentlich voll interessant für mich jetzt als Person, dass man da jedes Jahr tüfteln kann. Okay. Es ist sowieso die Landwirtschaft eine wahnsinnig große Spielwiese, wo du die austoben kannst, neue Ideen einbringen kannst. Also da wird es dann nie fad.
Ja. Das Tüfteln ist natürlich, hat auch viel mit Arbeit zu tun, mit Austausch mit Kollegen. Wo läuft das?
Also der Wissensaustausch und Erfahrungsaustausch jetzt, nachdem die Schule und Ausbildung und so weiter fertig ist, gibt es natürlich die ganz normalen Veranstaltungen und von der Landwirtschaftskammer oder sei es jetzt bei mir Bio-Austria. Aber der Hauptteil kommt vom Austausch mit Kollegen her, die weit verstreut sind. Und in meinem Fall oder in der Marktgärtnerei ist es nicht der lokale und auch nicht der nationale, sondern der internationale Austausch. Ja.
Okay.
Weil wir ja, das haben wir ja gehört, ich habe jetzt meinen Vertriebskreis 15 bis 20 Kilometer und wir könnten das Enstal noch sehr anfühlen mit weiteren Marktgärtnereien und wir stehen aber nicht in Konkurrenz.
Das ist das Schöne, ja, eigentlich, oder?
Das ist der Wahnsinn, weil ich kann zum Nachbarn gehen und wir können uns die innovationsten Sachen austauschen. Er braucht ja keine Angst nicht haben, dass ich ihm was wegnehme. Ja. Das heißt, wir können alles austauschen und sobald irgendwer was weiß, dann kommt das entweder digital auf irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Foren und so weiter. Und das geht echt von USA, Kanada, Europa, von der ganzen Welt wird das zusammentragen. Und dadurch ist das ja jeder Betrieb eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und so geht das sehr viel voran. Ja. Und durch das, dass das jetzt so international ist, etablieren sich ja mehr Maschinenhersteller, die halt smarte Geräte und so weiter herbauen. Da geht es jetzt nicht um riesengroße Traktoren, da geht es um kleine Handtools, ja. Aber die werden einfach weiterentwickelt, weil wir so viele sind, ja, okay. In Summe. Ja. Mhm. Und das ist das richtig, richtig Schöne, dass es eben ein Miteinander ist und du nie allein bist mit einem Problem. Ja.
Wie geht es damit Burnout-Problematik, zu viel Arbeit? Du kriegst natürlich viel Dank zurück, das hilft sehr viel, oder? Wertschätzung kriegst du viel, das ist auch sehr wichtig. Aber natürlich muss man aufpassen, dass man in der Arbeit nicht versinkt, oder? Weil du hast die ersten Jahre sicher buddelt.
Ich habe die ersten Jahre sicher buddelt. Und ich habe auch meinen Zoll dafür geleistet. Ja. Das waren dann irgendwelche Magen-Darm-Probleme, ja, wo einfach der Stress irgendwann einmal zu viel wird. Wo man dann eben merkt, man braucht diesen Sonntag, ja, oder man braucht seine Pausen. Aber am Anfang will man halt natürlich alles zerreißen. Ja. Aber du musst dann irgendwann mal runterkommen auf ein Maß, das für deinen Körper, für deinen Geist verträglich ist. Und trotzdem das liefert, was dein Betrieb jetzt braucht, um wirtschaftlich eben bestehen zu können. Weil ich mache es nicht hobbymäßig, das ist mein Vollzeiterwerb. Ja? Da beziehe ich meine ganzen Finanzen, die ich für mein Leben brauche. Ja? Mhm. Mhm. Man muss aufpassen mit Burnout. Ich habe auch Kollegen, ja, und das ist jetzt auch nicht immer happy peppy, ja. Und vor allem jetzt mit Wetterextremen und so weiter, du wirst herausgefordert vom Beginn der Saison bis zum Ende. Und die Wertschätzung, es gibt Lippenbekenntnisse, wo du dann viel sagen vom Nachbarn oder so weiter, das ist so gut, das, was du da magst, ja. Ich sehe es aber dann nicht, dass der bei mir einkauft, ja. Mhm. Also es muss dann schon irgendwie auch die finanzielle Wertschätzung da sein, ja. Und nicht nur irgendwie sagen, cool, ja, und taugt mir und ein Wahnsinn. Nein, ich brauche schon auch ein Einkommen.
Ja, ist logisch.
Ja. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, weil du dann im Endeffekt, und das hat man jetzt zwar in Corona-Zeiten, hat man gemerkt, gut, das geht auf. Dann mit dem ganzen Ukraine-Krieg gestartet und wirtschaftlichen Krisen und Kaufkraftverlust, ja, hat man schon gemerkt, aha, da geht es jetzt wieder runter. Ja. Ich denke mir dann immer, hast du das jetzt verstanden, was ich da mache? Ja, was dieses Lebensmittel für dich bedeutet, für deinen Körper bedeutet? Oder ist es einfach nur ein bisschen Prestige? Oder macht man es, weil man den Menschen was Gutes tun möchte? Ja? Manche kaufen vielleicht nur ein, weil sie einen Michael gern haben, ja? Weil es mit dem lustig am Schatzen ist beim Bauernmarkt. Aber wäre ich jetzt nicht Bio, wäre es vielleicht auch wurscht. Ja? Vielen geht es auch wahrscheinlich eher nur das ums Regionale. Ja? Mhm. Manche sind auch so in Wolken gefallen, die zuerst beim Supermarkt einkauft haben und nicht Bio, ja, und dann zu mir kommen und dann einkaufen und Bio ist einfach ein bisschen höherpreisig. Nicht jetzt dramatisch, ja, würde ich jetzt sagen. Und ich habe gesagt, okay, gut, mir ist das eigentlich wurscht, das Biologische. Ich will nur für dich was haben, aber ist mir doch ein bisschen zu teuer. Ja. Also es ist dann im Laufe der Zeit, merkst du dann schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung höher wäre, ja, was gute Lebensmittel mit mir machen, als Mensch. Das würde ich mir wünschen.
Warum gehst du dann Richtung Bio?
Für mich ist einfach nichts anderes möglich. Ja. Ich habe es einfach durch die Filmerei und für das, wie ich denke und was ich fühle, ist für mich alles unter Bio geht nicht. Ja.
Und du wendest deinen Bio-Austria-Standard an?
Ist Bio-Austria.
Noch drüber.
Ich würde es nicht brauchen in der Direktvermarktung, ist noch drüber. Ja. Ich konnte wahrscheinlich noch den Meter gehen. Ja. Ich mache das für mich. Mhm. Ich habe da jetzt zwar das offizielle Zertifikat und ist auch gut, diese Begleitung, weil manche Sachen denken sie zwar aus, muss aber dann nachschauen, okay, es gibt dann doch auch Wissenschaftler und so weiter, die was untersucht haben. Aha, so wie du das denkt hast, geht's nicht. Ja. Mhm. Gut, aber für mich ist das ein Bio ist das ein Minimum. Und Bio-Austria für mich ist eigentlich das Minimum. Der europäische Mindeststandard Bio ist mir zu wenig.
Ja. Okay. Du hast dann auch noch geschrieben, Wachstum durch Diversifizierung in deinem Vortrag. Was meinst du da damit?
Es gibt den schönen Ausspruch, wachsen oder weichen, wie wir es eh am Anfang gehört haben von dir. Und das ist so der Tenor, den ich auch durch meine Filmerei so mitgekriegt habe. Ja, wir müssen wachsen, um bestehen zu können, ja, weil alles effizienter wird und so weiter. Und umso größer du bist, umso effizienter kannst du sein, weil du größere Maschinen oder effektivere Maschinen einsetzen kannst. Ich bin extra den Weg der kleinteiligen Landwirtschaft gegangen, weil ich mehr Verbindung haben will mit meinen Grundlagen, Boden zum Beispiel, ja. Und jetzt, wo ich mich etabliert habe und eine Größe erreicht habe, die ich mir gewünscht habe, wo es jetzt finanziell passt, ja, wäre natürlich jetzt die nächste Möglichkeit zu expandieren. Ja, das sagst du, baust einfach mehr Gemüse an. Ja. Das heißt, meine 15 Kilometer oder 20 Kilometer würde ich dann ausdehnen oder das Potenzial, das noch nicht da ist, ein bisschen heben. Aber das Potenzial für mich liegt jetzt nicht breiter im Gemüsebau zu werden, sondern den Bedarf der Bevölkerung an wertvollen Lebensmitteln in die Breite noch weiter zu bedienen. Das heißt, ich habe jetzt Gemüse, das nächste wäre Obst, ja, dann kannst du noch Beeren machen, tierische Produktion,
Geflügel,
ja, Legehennenproduktion, ja, kannst eine Pilzproduktion noch irgendwie, wenn es irgendwie geht. Aber das Ganze in einer sehr extensiven Art und Weise, also ich würde jetzt nicht wieder spezialisieren und sehr viel
investieren,
sondern es ist mit dem, was ich habe, schauen, dass ich wenig Input und großen Output erwirke und eben in die Breite gehe. Also ich mache wachsen durch das, dass ich mich verbreitere, diversifiziere.
Okay, passt. Verstehe. Ich hätte noch gerne ein bisschen den Standort Berg angesprochen. Da hat man ja am Anfang, jeder wird da gesagt haben, das ist mutig, das geht nicht. Natürlich früher, unsere Großeltern haben das vielleicht gemacht. Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil da oben am Berg? Wie geht's da mit Schaderregern zum Beispiel? Gibt's da Vorteile? Gibt's im Sommer Vorteile? Kurze Vegetationsperiode, ein Nachteil?
Ja, ja. Wie siehst du schon an, sprichst Vorteil, Nachteil. Also wenn man das jetzt von Anfang an anschaut, kommt man einfach sagen, es gibt nur Nachteile. Mhm. Ja. Weil du bist da auf 69 Meter Seehöhe, die anderen bauen auf 200 oder 300 in einem anderen Klima an, es wächst alles viel schneller und besser, wie auch immer. Und das habe ich bei meinem Praktikum, Permakulturpraktikum, auch kennengelernt. Erstens einmal gibt es keine unproduktive Fläche nicht. Das heißt, mit allem, was ich machen kann, muss ich einfach wissen, was habe ich für Klima, für den Boden, für die Rahmenbedingungen. Und dann muss ich eine Kultur finden oder irgendein Produkt, das ich dort anbauen, wachsen, wie auch immer lassen kann. Und in meinem Fall ist natürlich, was Gemüse jetzt betrifft, viel, viel kälter. Ja. Hat einen Nachteil natürlich, weil manche Sachen einfach langsamer wachsen. Hat aber einen Vorteil, zum Beispiel im Sommer. Der Salat hat es gerne ein bisschen kühler in der Nacht, weil er dann weniger Stress hat. Der hat es von Haus aus gerne ein bisschen kühler. Und jetzt habe ich einen sehr großen Vorteil mit diesem der hohen Differenz von den Tag- und Nachttemperaturen im Sommer auf 69 Meter Seehöhe. Der Salat hat weniger Stress. Und er wächst besser, ist weniger krankheitsanfällig und dadurch kann ich eine viel höhere Qualität produzieren im Sommer, als wie meine Kollegen im Machfeld zum Beispiel.
Ist ja. Schon wie ein Weinbauer sozusagen, denn ist auch wichtig, dass die Nächte kühl sind im Herbst dann.
Ja, man wird schon ein bisschen zum Weinbauer, weil du einfach das, was du bist und was dein Standort hergibt, das beeinflusst, wie die Qualität deiner Sachen wird. Mhm. Und du musst einfach nur jetzt gut auswählen, wann baue ich was an. Und da sind wir wieder bei der Saisonalität. Mhm. Ich kann nichts dazu zwingen, dass du jetzt gut wächst, außer, dass ich wieder sehr viel investiere in, sei es jetzt ein Glashaus oder Überdachungen oder Pflanzenschutz, weil ich was außerhalb der Saison, in meiner Saison anbaue. Ja? Und da muss man einfach aufpassen.
Ja. Also kühle Nächte sind durchaus auch ein Vorteil, aber es ist natürlich kürzere Vegetationsperiode, ja. Insgesamt rauer, ja. Da gibt es Herausforderungen, ja. Oder?
Also es ist natürlich kürzer, ich kann im Winter nichts machen, da liegt ein Meter Schnee, ich komme nicht aufs Feld, weil die Wege zu steil sind.
Du hast zwei Folientunnel, gell?
Ich habe einen Folientunnel. Den zweiten hat es verweht beim letzten größeren Ungewitter. Und es geht oben sehr der Wind. Du hast eine kürzere Vegetationsperiode. Der Wind ist gut zum Abtrocknen von den Kulturen,
wenn es viel regnet. Das heißt, Schimmel und solche,
genau.
Dinge, ein bisschen, ist nicht so ein Problem nicht so, vielleicht.
Genau, ich muss auch weiter an, also ich habe weitere Raster wie ich anbaue, damit mehr Luft durch die Kulturen.
Zwischen den Reihen?
Zwischen den Reihen, genau. Okay. Heißt auch, ich habe natürlich weniger Output auf der gleichen Fläche wie andere, aber der Wind hilft mir, Blitzkrankheiten besser in Griff zu haben, was jetzt nicht mein Verdienst ist, ja, es ist einfach da.
Ja, du nutzt es aber geschickt.
Genau. Schneckenmengen den Wind auch nicht so gern, ja, also ich frage mich, was gibt es für Leute, habe ich Probleme mit Schnecken? Sage ich, nein, habe ich nicht. Natürlich habe ich Schnecken da, aber nicht so, dass ich jetzt agieren müsste.
Ja. Okay.
Das sind die Vorteile vom Wind. Ein Nachteil ist, es trocknet da den Boden schneller aus. Die Temperatur nimmt es da auch weg. Ja. Mhm. Und da haben wir wieder Vorteil, Nachteil. Ja. Mhm. Und jetzt bekämpfe ich den Wind mit Windschutzzaun und Gürteln und so weiter. Ja. Oder lasse ihn doch ein bisschen durch. Ja. Also du musst da schauen, nicht rennen und sagen, das ist jetzt nicht das Optimum, was ich gern hätte, ja, sondern schauen, was kann ich für einen Vorteil daraus ziehen, für was ist denn gut. Mhm. Und so arbeite ich dann auch oben. Und du musst halt dann von mir aus vor der Vegetationsperiode im Frühjahr und im Herbst mehr Vlies drüberlegen. Ja, schauen, dass das halt wärmer bleibt. Aber dafür habe ich im Sommer nicht den Stress mit der Hitze. Ja.
Okay, ja. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du die in 2-3 Jahren? Ich will jetzt gar nicht vor 10 Jahren reden, weil dann kann ich mir verstehen,
dass... Entschuldigung.
Du hättest vorher noch was
zu sagen. Ja, zum Standort.
Sag das bitte.
Ja. Der Standard mag jetzt mit 960 Metern See mag jetzt nicht ideal wirken, aber wir sind sehr nahe an der Sonne und mit dem Wind und dem rauen Wetter muss ja die Pflanzen mehr kämpfen. Ja. Das heißt, für die Pflanzen selber, die hat ja mehrere Arten und Weisen, wie sie sich gegen Einflüsse von außen wehrt oder stärkt. Ja. Das sind entweder ätherische Öle, das kennt man von den mediterranen Kräutern zum Beispiel, Plattdicke, Zuckereinlagerung gegen Kälte, ja, das ist ein Frostschutzmittel. Und so müssen auch meine Pflanzen dort oben mehr kämpfen.
Und das ist ein Vorteil für uns Konsumenten.
Das ist ein Vorteil für mich und für die Konsumenten, weil mein Salat, der ist eine Spur dicker, ja, von der Plattdicke her. Muss ein bisschen mehr Inhaltsstoffe einlagern und ist dadurch haltbarer. Ich sage auch geschmacklicher, ein bisschen intensiver, ja, weil es länger dauert zum Wachsen und weil sie mehr kämpfen müssen.
Okay.
Und es gibt ja, wenn du jetzt mit Kräuterkundlern redest, die besten Kreideln wachsen ganz oben. Mhm. Ja, warum? Weil die dort oben am meisten kämpfen müssen.
Ja, das härteste Holz hat man auch dort, wo der Baum ein bisschen länger braucht, oder? Bis er zum Schlagen
ist. Das ist wie bei uns Menschen, wenn wir gerüttelt werden und so weiter, werden wir auch stärker. Mit jeder Herausforderung werden wir stärker. Mhm. Und wenn wir nur verhätschelt werden, dann sind wir so ein bisschen Waschlappen. Ja. Mhm. Und ich habe es gemerkt, ich habe einmal Salat angebaut im Herbst im Folientunnel und gleichzeitig auch heraußen. Ja. Der heraußen hat natürlich viel länger gedauert und drinnen, der war wunderschön. Ja. Und, was habe ich dann gesehen? Der war so lätschert. Sobald du den angegriffen hast, das war lätschert, die Leis waren drin. Ja. Also das war nicht seine Umgebung. Er war zwar wunderschön, aber hat nicht das gehabt an Qualität, das ich gern gehabt hätte. Ja. Und das war so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, dass man nicht immer nur die idealsten Bedingungen schaffen sollte, sondern das darf auch wieder ein bisschen kämpfen.
Maximal ist nicht immer optimal, oder?
Nein, maximal ist nicht optimal. Ne?
Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Wie geht's weiter?
Ich habe für mich beschlossen, nach 5 Jahren mache ich Resümee. Ja, das ist jetzt. Mhm. Ich habe gerade meinen Resümee-Winter. Ja.
Okay.
Es werden sich ein paar Sachen ändern, weil ich gewisse Sachen, Ziele, die ich erreichen wollte, erreicht habe und jetzt weiß, was das heißt. Ja. Es wird immer noch diesen Garten geben, ja. Er wird aber sicher diverser werden, das weiß ich jetzt schon. Ja. Mhm. Rein von dem, was ich anbaue oder anbiete, aber auch von der Biodiversität her. Da bin ich gerade dran. Es wird sie.
Müssen deine Konsumenten Angst haben vor der Diversität?
Nein. Also meine Kunden brauchen sowieso nie Angst haben vor dem, was ich mache, weil ich sie begleite. Mhm. Ja. Sie werden noch einen größeren Mehrwert haben, weil sie aus einer Hand noch lokaler Lebensmittel beziehen können. Und das hoffentlich in einer Qualität, die sehr, sehr gut ist. Ja. Und trotzdem gehört was gemacht. Ja. Ist der Stillstand ist was, das ist was von mir aus ganz komplett drüber gelegt werden kann über die Landwirtschaft. Ausruhen ist nicht, ja. Du hast zwar deine Verschnaufpausen, wo du mal Systeme etabliert hast oder Prozesse, aber stehen bleiben ist nicht gut. Ja. Mhm. Hast jetzt eben nicht wachsen, ja, aber du musst schon dranbleiben am Ball. Ja.
Ja.
Wir sind ein Unternehmen, ein Landwirt ist ein Unternehmer.
Ja.
Und es wird kein Tischler, kein Installateur nur da sitzen und sagen, ich raste mir auf dem aus, was ich jetzt weiß. Ja. Der geht auch auf Schulungen und so weiter und so fort. Mhm. Der entwickelt sich auch weiter und so wird es auch in der Landwirtschaft sein müssen. Und vor allem ist für mich lebenslanges Lernen, mir wird er fad. Also ich will nicht stehen bleiben.
Wie findet man dich jetzt im Netz zum Beispiel, wenn man einen Kurs machen will oder sich ausbilden will oder vorbeischauen will oder dein Konsument werden will?
Es gibt natürlich jetzt mal in erster Linie die Website www.gartenamberg.at und für nächstes Jahr ist ein Bildungsprogramm oder Bildungsoffensive meinerseits geplant. Also ich möchte mehr Leute auf den Betrieb holen. Seit das jetzt vom Kind bis zum Erwachsenen, vom Touristen bis zum Schüler. Alle dürfen da gern vorbeikommen in Form von Workshops, Exkursionen. Das ist überhaupt kein Problem. Und da möchte ich eben mehr machen, weil ich glaube, dass meine Aufgabe als Landwirt, vor allem da jetzt so also als bunter Hund in diesem Enster mit dem Gemüsebau, eine Aufgabe habe in der Bewusstseinsbildung. Ja,
ja, schön. Ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Beitrag für alle Bauern und Bäuerinnen.
Ja, also ich bin ja jetzt kein Ersatz für irgendwas. Ja, ich bin nur ein Zusatz, ja, zu der ganzen landwirtschaftlichen Produktion. Und wenn ich diese Nähe habe zum Konsumenten und die Leute zu mir kommen können, dann muss ich das nutzen. Ja. Ja. Wie das finanziell und so weiter ist, wie was anderes, aber ich würde es gerne machen. Ja.
Windberger ist dein Name. Mhm. Berg steckt drinnen und der Wind sozusagen, der sich ständig in Bewegung ist, oder? Und es geht was weiter. Ich wünsche dir dabei alles Gute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke, dass du hilfst, die Landwirtschaft in die Gesellschaft hinauszutragen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Beitrag. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft, viel Energie, viel Intuitionen, die du dann auch wieder multiplizierst und anderen weitergibst. Das ist sehr schön, was du machst. Dankeschön.
Ich sage auch danke.
Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
Für dich.
Raumwerk Duffenstein.